Deutschlandfunk, der Tag.
Jerusalem kommt nicht zur Ruhe. Auch in dieser Woche kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern
in Richtung Süden. Im Hintergrund ist ein weißer Überwachungsballon der israelischen Armee.
Schon vor einem Jahr war es an Ramadan verstärkt zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen
Freude und
Polizei
Stolz
gekommen.
Schlugen innerhalb von Minuten in Entsetzen und Trauer um.
Schnellen Schrittes rief Israels Premierminister Naftali Bennett gestern zur Kabinettssitzung der Regierung. Er weiß, dass viele Israelis verunsichert sind nach 4 tödlichen Terrorangriffen.
Während die Palästinenser Israel dafür verantwortlich machen, verweist Israel auf palästinensische Gewalt.
Und das war nur ein ganz kurzer Eindruck dessen, worüber mein Kollege Benjamin Hammer in den letzten 5 Jahren berichtet hat. Abgeordnet vom Deutschlandfunk ins ARD-Studio Tel Aviv. Nahostkorrespondent. In dieser Woche verlässt er Israel. Wir sprechen heute also mal nicht über Tankrabatte oder Sonstiges im aktuellen Tagesgeschehen, sondern Benny erzählt, was es bedeutet, Korrespondent zu sein in einer der kompliziertesten Regionen der Welt. Und natürlich, mit welchem Fazit bzw. mit welchem Ausblick für Israel und Palästina er nach 5 Jahren nach Deutschland zurückkehrt. In der Tag an diesem Dienstag, den 14. Juni 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Benjamin. 1, 2, 3, 4, 5.
Ha! Benjamin, hallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Richtig viel Trubel gerade bei dir, ne?
Richtig viel Trubel, ja.
Ich habe gesehen auf Twitter, Umzugskartons sind schon gepackt.
Ja, genau, die sind gepackt und dann haben wir gemerkt, dass eine Schublade mit der kleinen Küchenmaschine vergessen wurde. Und dann habe ich gefragt, können wir die irgendwie noch in den Container reinpacken? Nein, der Container ist schon im Hafen. Aber das ist ja eine gute Nachricht, dass der Container schon am Hafen ist und sich dann jetzt ohne kleine, auch nicht so teure Küchenmaschine auf den Weg das Schiff machen wird nach
Handgepäck
Hamburg.
Geht nicht.
Naja, da sind irgendwie so scharfe Messer drin. Ich weiß nicht, ob wir die mit in die Maschine nehmen können.
Okay, ja, gerade. Könnte schwierig sein. Und dann verlässt du Israel jetzt in den nächsten Tagen, richtig? Na, deine Korrespondentenzeit, die ist schon offiziell rum. Auch richtig?
Genau, ja, so inoffiziell, so langsam. Also am Freitag geht es in den Urlaub auf eine griechische Insel für ein paar Tage, genau.
Okay, und dann hast du erstmal Urlaub nach 5 Jahren eben als Korrespondent in Tel Aviv. Man kann ja im Prinzip schon sagen, gerade als deutscher Korrespondent, das ist das wohl ziemlich heißeste Pflaster, auf dem man sich bewegen kann. Und alles wird natürlich überstrahlt vom Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man als Korrespondent ankommt, bis man von diesem Konflikt absorbiert wird?
Also auf der einen Seite sofort, beziehungsweise schon vorher. Also ich habe ja auch, bevor ich hier angefangen habe, Vertretungen gemacht. Ich kannte die Region und da ist der Konflikt natürlich omnipräsent. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wie lange dauert es, bis man als Korrespondent von diesem Konflikt absorbiert wird. Na, Teil des Konfliktes soll man ja auf keinen Fall werden. Also ich glaube, es ist schon wichtig anzuerkennen, dass wir alle relativ schnell in die Emotionalität auch dieses Konfliktes reingezogen werden. Aber als Korrespondent und Korrespondentinnen eine besondere Verantwortung hat zu sagen, wenn ich irgendeine Rolle habe hier im Nahen Osten, den Konflikt zu lösen ja auf keinen Fall, auch wenn das manchmal irgendwie verlockend erscheint für Gäste aus dem Ausland. Wenn ich irgendeine Rolle habe, dann ist die ja, sich dagegen zu wehren, in den Konflikt hineingezogen zu werden und draufzuschauen von oben, möglichst objektiv. Das gelingt nicht immer, aber das ist, glaube ich, schon so Teil der Jobbeschreibung für Korrespondentinnen und Korrespondenten.
Tja, da sind wir schon mittendrin im Thema, Benny. Wir kriegen es ja sogar schon mit als Moderatoren hier in Köln, in Deutschland, im Deutschlandfunk. Wenn wir eine Sendung machen zu diesem Thema, beziehungsweise auch einfach nur einen Beitrag spielen oder ein Interview, die kleinste Ungenauigkeit oder was auch immer, zieht eigentlich die wütendsten Reaktionen nach sich, egal von welcher Seite. Für dich als Korrespondent, ich kann mir vorstellen, das ist einfach nochmal hoch 10 in der Potenz.
Ja, und es gehört zum Job auf der einen Seite. Das wird von uns erwartet, dass wir das aushalten. Und das war mir natürlich auch klar, bevor ich hier hingekommen bin. Ich will aber auch ehrlich sein, das ist schon auch anstrengend. Also das geht bis in die Familie rein, dass ich irgendwas twitter am Samstagvormittag, was vielleicht deskriptiv, aber schon irgendwie mit einer kleinen Botschaft oder zumindest kann man es interpretieren, als der will da irgendwas mit sagen ist. Und dann macht's irgendwie den halben Samstag alle 5 Minuten bling bling und irgendjemand retweetet das und schreibt, der antisemitische öffentlich-rechtliche Rundfunk oder der oder von der anderen Seite irgendwie der Palästinenser-Hasser Benjamin Hammer und so weiter. Man sich dann fragt, okay, warum habe ich denn jetzt am Samstag getwittert? Ich brauche doch jetzt vielleicht mal das Wochenende. Ja.
Das heißt, man hält sich dann zurück auch tatsächlich und sagt, okay, lieber mal Samstag, Sonntag. Also das, was ja eigentlich gefordert wird, so als Korrespondent gerade, dass man im Prinzip ja auch aufgrund der neuen Mittel, die man hat, vor allen Dingen eben über Twitter oder Instagram, dass man mehr oder weniger immer auf Sendung ist, dass man sich dann selbst so eine kleine Nachrichtensperre auch für die eigene Psychohygiene verordnet?
Ich hätte das vielleicht früher machen sollen. Ja. Also ich habe mich nicht zurückgehalten, weil ich einfach dafür zu sehr für den Job und auch für meine Rolle hier zu berichten, für euch, für Sie in Deutschland brenne und weil ja auch die Dinge, die da eben an einem Samstag oder Sonntag nicht Halt machen, zu faszinierend sind. Aber gerade auf Twitter wird schnell verbal geschossen und gerade auf Twitter und Facebook wird eben schnell unterstellt, dass wir keinen sauberen Job machen wollen. Und das ist natürlich schon manchmal anstrengend. Es gab schon viele Momente in diesen 5 Jahren, wo ich in die Welt laut hinausrufen wollte, liebe Leute, wir können ja über alles reden. Wir können ja darüber reden, ob irgendwie der Einstieg in die Reportage richtig war oder ob ich da nicht noch eine Jahreszahl am Ende hätte nennen sollen oder ob das Zitat nicht ein bisschen kurz war. Aber mir zu unterstellen, dass ich hier bin, weil ich einzig und allein für die israelische Seite oder einzig und allein für die palästinensische Seite bin, der Vorwurf, der kam leider sehr häufig und der war dann eben frustrierend, wenn man eben das Gegenteil intendierte, 5 Jahre lang, nämlich saubere Arbeit zu machen.
Kommt der Vorwurf eigentlich dann vor allen Dingen aus Deutschland, weil du sendest ja nach Deutschland, in Israel für dein tägliches Leben da, spielt das weniger eine Rolle oder strahlt es dann auch zurück, eben ja auch, weil du deutscher Korrespondent bist, ne, Tätervolk, dass das auch in Israel sozusagen dann auch nochmal mit Argusaugen auf dich geschaut wurde?
Vielleicht können wir diese Sachen noch mal kurz teilen, weil es total spannend und wichtig ist. Als deutscher Korrespondent, meine Großväter waren Wehrmachtssoldaten, hier zu sein. Grundsätzlich ist es so, dass aber jetzt Vorwürfe über unsere Berichterstattung schon eher seltener aus Israel und den palästinensischen Gebieten direkt kamen. Und schon interessanterweise, dass sich in der Regel auf Deutschland konzentriert hat. Was manchmal auch so ein bisschen, finde ich, sagen wir mal, bemerkenswert ist, wenn da nicht jüdische, nicht muslimische, nicht palästinensische, nicht israelische Deutsche gemeinsam erbittert auf Twitter und Facebook streiten über diesen Konflikt und es an manchen Stellen die Menschen, die hier tatsächlich leben, etwas lockerer sehen.
So, du hast gerade gesagt, man berichtet über etwas, aber man soll auf keinen Fall Partei sein als Korrespondent. Jetzt ist es aber natürlich so, das würde ich auch fragen. Kommentar steht an. Sag uns doch mal deine Meinung. Das ist ja auch spannend. Welche Einschätzung, welche Meinung hat unser Korrespondent vom Deutschlandfunk bzw. ARD-Korrespondent über diesen oder jenen Aspekt des Konfliktes. Wie kann man Partei ergreifen, ohne Partei zu ergreifen?
Also ich glaube, das geht. Erst einmal ist der Kommentar ja ein Geschenk, eine Form der journalistischen Berichterstattung online, im Print, aber auch eben gerade im Radio. Im Radio, finde ich, funktioniert das wunderbar, weil wir erzählen können, in der Regel in 2 Minuten 45 und eine Meinung haben dürfen. Also der Vorwurf, der dann oft kommt, eine Berichterstattung sei gefärbt und so weiter. Hier akzeptieren die Hörerinnen und Hörer in der Regel, das ist ein Kommentar, da darf Meinung drin sein und das ist gut so. Auf der Mikro, auf der kleineren Ebene traue ich mir zu, und das ist auch wichtig, weil aus meiner Sicht ein Kommentar sollte immer Meinung haben, zu kommentieren. Also ich sage den Satz.
Kannst du ein Beispiel nennen? Genau.
Ja, ich kann zum Beispiel den Satz sagen, dass Israel weiterhin Siedlungen im besetzten Westjordanland baut bzw. ausbaut, ist keine gute Sache, weder im Interesse der Palästinenser noch im Interesse der Israelis. Und dann könnte ich das ausführen. Was ich aber nicht mache, ist zu sagen, seit 1948 haben die Israelis mit allem Recht und davor auch schon. Und Palästinenser sind nur Terroristen und die haben immer Nein gesagt zu allem. Und das ist doch ganz klar. Oder andersrum eben, hier sollte es Gerechtigkeit für die Palästinenser eben geben, endlich und so weiter. Also wenn man jetzt auf der ganz großen Ebene nur in eine Richtung und nicht differenziert kommentiert, das hielte ich für schwierig als Nahost-Korrespondent, weil es schon ein Job von uns ist, der Sensibilität und der Polarisierung dieses Konfliktes Rechnung zu tragen. Aber das ändert nichts daran, dass ich sagen kann, dass ich Gewalt auf palästinensischer Seite 100.000% ablehne und auch durch nichts zu rechtfertigen. Oder auf der anderen Seite sage, dass Siedlungen im Westjordanland nicht nur dem Völkerrecht widersprechen und dem entgegenstehen, sondern auch sehr, sehr schlecht für beide Seiten auf diesem Konflikt sind.
Okay, dann kommen wir mal zu meiner vorherigen Frage, wo ja im Prinzip zwei Komponenten drin waren, was du richtigerweise gesagt hast, wo du nur den ersten Teil, dass die Kritik vor allem aus Deutschland kommt, beantwortet hast. Wie ist es denn, Journalist, deutscher Journalist in Israel zu sein? Ich habe gerade eben gesagt, Angehöriger des Tätervolks. Was bringt das nochmal speziell mit sich?
Das spielt eine große Rolle und das muss auch eine große Rolle spielen. Und das sage ich auch gegenüber palästinensischen Freunden und Gesprächspartnern. Weil von den Palästinensern manchmal kommt, ja, ihr Deutschen, ihr seid ja so pro-israelisch wegen der Vergangenheit. Da versuche ich dann zu diskutieren und zu sagen, nein, es ist natürlich möglich, über Konfliktlinien und Historie im Nahen Osten zu sprechen. Es ist natürlich möglich, die Besatzung zu kritisieren. Aber ja, ihr habt recht. Wir Deutschen haben ein besonderes Verhältnis zu Israel und eine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Und das gilt nicht nur für deutsche Politikerinnen und Politiker, sondern auch für deutsche Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine besondere Rolle hier. Wenn ich auf dem Spielplatz in Tel Aviv bin und ich schreie oder ich rufe rüber zu meinen Töchtern und sage, Lilly, schnell oder Lilly, nein, dann überlege ich schon mal, oh, habe ich jetzt ein bisschen diese deutschen Signalwörter, die manche vielleicht eben aus Holocaust-Filmen kennen, der schreiende Deutsche, habe ich da jetzt gerade zu laut auf Deutsch geschrien? Oder auf dem Fahrrad?
Kriegst du noch Signale?
In der Regel nicht, aber manchmal überlegt man sich schon, okay, war ich jetzt ein bisschen zu deutsch? Ich glaube, die meisten Israelis würden sagen, nein, aber wenn jemand mir mit dem E-Bike auf der falschen Seite des Fahrradweges entgegenkommt mit Tempo 35 und ich irgendwann sage, hey, das geht doch nicht auf Hebräisch mit ein bisschen Englisch und dann merkt der Fahrradfahrer, der in Anführungszeichen im Unrecht ist, dass ich aus Deutschland komme, das kommt dann schon mal vor, dass der mir sagt, hey, was willst denn du eigentlich? Also natürlich ist es wichtig und natürlich spielt es eine Rolle für mich als Korrespondent, als Journalist vor allem. Was ich nie vergessen werde, sind die Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden, mit einer Dame, die in Lippstadt geboren wurde und mir das Spritzgebäck gereicht hat, das mir meine Oma immer gereicht hat und in Auschwitz war und mit so einer Wärme und Warmherzigkeit mir gegenüber trat. Und faszinierenderweise haben mehrere Holocaust-Überlebende mir, dem Nachfahren von zwei Wehrmachtssoldaten, teilweise mehr erzählt aus dieser schrecklichen Zeit des Holocaust als ihren Verwandten, weil es so schwer war, das den Verwandten zu erzählen. Wenn sie es dann aber ausgerechnet einem deutschen Reporter mit Mikro erzählen, boah, das prägt schon und das ist schon sehr emotional. Also all das spielt eine Rolle und natürlich berichten wir als deutsches Medium über den nationalen Holocaust-Gedenktag, über Ausstellungen in Yad Vashem. Wahrscheinlich ein bisschen häufiger und intensiver als die Kollegen und Kolleginnen aus Großbritannien oder Spanien. Aber das ist richtig so. Den palästinensischen Kolleginnen und Kollegen und Freunden würde ich aber sagen, das ändert nichts daran, dass wir auch hingucken können, was zum Beispiel an Unrecht im Westjordanland geschieht.
Da komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Du hast selbstverständlich eben auch beste Kontakte zu Palästinensern. Ich habe deine Reportage gehört. War quasi deine Abschlussreportage, wenn man das so sagen kann, bei uns im Deutschlandfunk, wo du deinen Olivenbaum, den du nicht mit nach Deutschland nehmen kannst, in den Gazastreifen gefahren hast, zu deinem Freund und Kollegen dort, ein Palästinenser, der ihn einpflanzt und dort hegt und pflegt. Wie gehst du mit deren Elend um, der Palästinenser, beispielsweise im Gazastreifen?
Mit einem schlechten Gewissen. Ich lebe in einer der teuersten Städte der Welt, im Moment noch. Tel Aviv ist unfassbar teuer und 60 Kilometer südlich ist der Gazastreifen. Und wenn ich dann in Interviews oder am Strand einen jungen Fischer mit 5 Kindern frage, wie viel er denn so im Monat verdient, zusätzlich zu der Lebensmittelhilfe der Vereinten Nationen, dann sagte er 500 Schekel. Das sind also so 130 Euro im Monat. 530 Schekel zahlt man vielleicht manchmal zu viert beim Frühstück in Tel Aviv. Also dieser Kontrast aus reichem Tel Aviv und bettelarmem Gaza, der haut einen regelmäßig um. Und jetzt möchte ich mich hier nicht selbst bemitleiden, im Gegenteil. Ich bin ja derjenige, der den Gazastreifen mit dem Presseausweis verlassen kann und dann wenig später auf der Terrasse in Tel Aviv den Sonnenuntergang sieht. Aber das ist einfach krass. Und ich hoffe für die Region, dass das nicht ins Hintertreffen gerät. Tel Aviv ist eine Stadt, die oft als Blase bezeichnet wird, die eine Blase ist. Ich will das dieser Stadt nicht vorwerfen, denn diese Stadt hat auch genug Leid durch den Konflikt erlebt, während der zweiten Intifada mit sehr, sehr vielen Terroranschlägen. Vor ein paar Wochen mit einem Terroranschlag, dem ersten nach ein paar Jahren. Das heißt, ich kann verstehen, dass in dieser Stadt manchmal verdrängt wird, aber diese wahnsinnige Spaltung der Region in Arm und Reich, nicht notwendigerweise nur zwischen Israelis und Palästinensern, auch innerhalb von Israel, aber vor allem zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Israel und Gaza, die ist heftig. Das Kleine, was ich tun kann, ist, über die Menschen im Gazastreifen zu berichten. Das ist ein großes Privileg bei Deutschlandradio und in der ARD, denn natürlich wurde nicht mehr so genau hingeschaut auf den Gazastreifen. Immer dann, wenn es mal keinen Krieg mehr gibt, dann ebbt die Aufmerksamkeit ab. Dann schauen wir in andere Weltregionen mit vielen Konflikten und Kriegen, natürlich. Aber es ist toll und wichtig, dass wir als ARD, dass wir als Deutschlandfunk weiterhin auf diesen bettelarmen, überbevölkerten Gazastreifen schauen konnten und können. Und ich freue mich sehr, dass da jetzt ein Olivenbaum, ein palästinensisch-israelischer Olivenbaum, der auch schon in Tel Aviv gelebt hat, was ja auch eigentlich unüblich ist, dass jemand aus Tel Aviv in den Gazastreifen ziehen kann. Und dass es dem da jetzt bei meinem Freund und Kollegen im Garten gut geht.
Okay. Eine Frage möchte ich dir noch stellen, mal ein bisschen ab von dir, wenn du so willst, zum israel-palästinensischen Konflikt. Der findet ja im Prinzip in Wellen statt, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist vielleicht auch nur die mediale Wahrnehmung aus dem fernen Deutschland heraus. Jetzt letztes Jahr eben dann nochmal das Aufflammen des Konflikts im Mai, ziemlich genau vor einem Jahr. Hast du das Gefühl, in diesen 5 Jahren hat sich eher was zum Guten oder zum Schlechten verändert? Gibt es irgendwie Anlass zur Hoffnung für dich? Vielleicht auch, wenn du so den Umgang der nächsten Generation mit dem Konflikt siehst oder eher nicht?
Also auf keinen Fall zum Guten. Auf keinen Fall zum Guten. Wir haben immer wieder, wie du gesagt hast, Phasen der Gewalt. Diesen Konflikt kann man nicht verdrängen und auf die lange Bank schieben, solange er nicht gelöst ist. Er wird sich immer mit Gewalt Bahn brechen. Das ist eine der wenigen Gewissheiten, die wir leider haben. Und ich bin da schon eher pessimistisch. Wir haben auf palästinensischer Seite keine politische Führung mit Gewicht, keine politische Führung, die Hoffnung macht. Wir haben die Spaltung der Palästinenser in Hamas und Fatah, in Gazastreifen und Westjordanland. Wir haben seit 16 Jahren keine nationalen Wahlen mehr gehabt, absolut keine demokratische Legitimation. Und wenn du nach der Jugend fragst, auf palästinensischer Seite, die älteren und mittlerweile sehr alte Führung tut vieles bis alles, um die Jugend rauszudrängen, rauszuhalten. Da hat keine Jugendpartei irgendwie, hat nicht das Potenzial, jetzt irgendwie Hoffnung zu machen. Auf israelischer Seite kein Ende des Siedlungsausbaus, kein gestärktes Friedenslager. Das Thema der Palästinenser, des Konfliktes wird eher verdrängt und ausgeblendet. Klammer auf, ich habe ja gesagt, teilweise verständlich, aber eben auch verdrängt und ausgeblendet von der Politik. Die aktuelle Regierung hat sich ja quasi darauf geeinigt, wir sind so unterschiedlich, also reden wir mal kaum oder gehen wir das Palästinenserproblem beziehungsweise die Besatzung, die klammern wir mal aus. Und das ist natürlich irgendwie alles frustrierend. Und wir alle kennen ja das Wort Friedensprozess. Schönes Wort, kommt aus den 90er Jahren. Wir denken an palästinensische und israelische Politiker, die sich vor US-Präsidenten die Hand reichen und dann später noch in die folgenden Generationen. Wir haben keinen Friedensprozess mehr. Wir haben keine Verhandlungen mehr. Wir haben keinen US-Präsidenten mehr, der stolz die Arme aufmacht und sagt, hier, shake hands und so weiter. Es gibt keinen Friedensprozess mehr. Und da kann man nicht sagen, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Jetzt würden manche Israelis einwenden, guck dir doch mal unsere Abraham-Abkommen an. Wir nähern uns an mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das stimmt, haben wir auch darüber berichtet. Hilft aber beim israelisch-palästinensischen Konflikt im Moment keinen Zentimeter.
Okay. Anderes großes
Thema.
Und eine
Sache, wenn ich noch darf, weil ich will nicht zu pessimistisch hier klingen. Vielleicht kriegen wir es auch hin, mit einer positiven Note zu schließen. Aber zwei Stichworte möchte ich noch kurz einwerfen. Und zwar Klimawandel und Überbevölkerung. Wir haben hier bereits jetzt ein unglaublich dicht besiedeltes Gebiet in Israel und Palästina. Das gilt nicht nur für den Gazastreifen, das gilt auch für Israel. Und die Bevölkerungsentwicklung, die ist weiter sehr, sehr stark. Es werden immer mehr Menschen. Und dann haben wir den Klimawandel. Ich weiß, der Wirtschaftsminister, der Deutsche, war jetzt zu Gast und sagt, okay, wir müssen versuchen, da irgendwie positive Synergien zu schaffen. Klar, ist möglich. Man kann auch irgendwie mit Erneuerbaren zusammenarbeiten. Aber natürlich hat der Klimawandel und natürlich hat die Überbevölkerung das Potenzial, eine ohnehin schon schlechte Situation noch schlechter zu machen. Und ich sage das, weil ich diese Region so liebe, ja, so mag, beide Seiten. Und mir natürlich, wie alle, wünsche, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln. Ich befürchte aber, dass das in den nächsten Jahrzehnten in die auch entgegengesetzte Richtung gehen könnte.
Benny, jetzt hast du schon ein paar Punkte angerissen. Wir haben jetzt lange über den Israel-Palästina-Konflikt gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Gezerre um Benjamin Netanyahu, also die Innenpolitik in Israel, gesprochen, die natürlich auch viel eurer Berichterstattung absorbiert hat. Ich weiß nicht, wie viele Parlamentswahlen hast du in den letzten 5 Jahren in Israel miterlebt?
Ich glaube, mindestens vier. Ja, es waren 4 Neuwahlen innerhalb von 2 Jahren, also ja. Mindestens 4. Ja, ja.
Ohne dass sich ja wirklich Großes aufgelöst hat. Okay, die Anti-Netanyahu-Koalition, die es jetzt gibt, die aber auch möglicherweise wieder kurz vor dem Aussteht. Wie viel Zeit hat man da eigentlich noch für Berichterstattung jenseits dieser Großkonflikte? Das, was man so üblicherweise in anderen Korrespondentengebieten hat, was so unter Land und Leute, was ja auch dann häufig spannend und auch sehr erhellend ist.
Boah, ist aber hartnäckig, das Telefon, ne?
Ja, aber ich denke ich auch.
Ich dachte so, komm, zweimal klingeln und
du bist außer Dienst.
Dann ist gut. Aber da siehst du mal, ne? Das ist der Anruf.
Ja.
Hier, Reportage. Wann kommt die nächste israelische Neuwahl?
Ja.
Mit Sicherheit.
Ja.
Also ich würde sagen 50-50. Es war irgendwie auch toll, diese Kombination. Wenn ich es jetzt mal ganz grob sagen müsste, dann würde ich sagen 25% Politik gepusht durch die Neuwahl und die Neuwahlen, 25% Corona. Wir haben ja sehr viel über Corona berichtet,
stimmt,
in den letzten 3 Jahren.
Haben wir auch drüber
hier
gesprochen.
Stichwort vermeintlicher Impfweltmeister, ja, Israel und was machen die besser, anders und so weiter. Und 50% Konflikt, aber auch über den Konflikt hinaus. Also natürlich, und auch da kommen wir wieder zur besonderen Rolle Israels, zu einem besonderen Interesse Deutschlands. Ich behaupte, dass das Interesse politisch an Israel größer ist als bei manch kleinem EU-Staat, bei allem Respekt. Und das haben wir auch gemerkt in der Berichterstattung, dass das Interesse immer groß war, wenn es mal wieder eine Neuwahl gab. Und es ist ja auch spannend. Es ist ja eine Demokratie hier im Nahen Osten mit allen Problemen und mit allen Streitereien und mit arabischen Israelis, die sagen, wir werden diskriminiert, aber es ist eine Demokratie. Und ein Benjamin Netanyahu, kann man sehr, sehr lange drüber reden, hat aber seine Abwahl akzeptiert im Gegensatz zu Donald Trump. Die beiden wurden ja manchmal verglichen. Mhm. Und das ist schon auch echt spannend. Und darüber habe ich sehr gerne Bericht erstattet. Aber es zeigt natürlich auch, wie wahnsinnig dynamisch das hier ist, dass wir jetzt irgendwie nach 4 Neuwahlen innerhalb von 2 Jahren möglicherweise in den kommenden Monaten wieder eine kriegen.
Okay, dann tue ich jetzt mal so, als wäre ich der Anrufer, gerade am Telefon, Herr Hammer.
Hallo Philipp, hallo Herr May.
Hier ist jetzt das ARD, die Landesrundfunkanstalt XY. Wir hören, die Anti-Netanyahu-Koalition steht vor dem Aus. Erleben wir gerade das politische Comeback von Benjamin Netanyahu, Herr Hammer? Ihre Einschätzung bitte.
Nun, würde ich jetzt alle.
Brauchen wir einen Beitrag?
Genau. Der Benjamin Netanyahu war ja nie weg und es ist schon eine der faszinierendsten politischen Persönlichkeiten, die ich kenne, über die ich Bericht erstattet habe, die wir alle kennen. Über 70 Oppositionsführer, weiterhin politisch sehr agil, sehr frisch, weiterhin ein Redetalent. Und solange der Mann wegen Korruption nicht rechtskräftig verurteilt ist, darf er das auch alles sein. Sowohl Oppositionsführer als auch nochmal entweder bei Neuwahlen anzutreten oder irgendwie mit bestehenden Mehrheitskonstellationen Premierminister zu werden, ohne Neuwahl, wobei das wird schwierig. Und der kann wiederkommen, weil laut Umfragen er weiterhin eine ganz große Unterstützung in der Bevölkerung hat. Sein Likud mit ihm als Chef ist weiterhin mit großem Abstand die laut Umfragen stärkste Partei. Und das heißt, viele Israelis sehen in ihm weiterhin König Bibi oder Bibi, der König von Israel, und nicht einen Politiker, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wegen Korruption verurteilt werden könnte.
So, und jetzt verlässt du Israel in den nächsten Tagen. Wie? Froh? Traurig? Desillusioniert?
Also ich verlasse Israel und die palästinensischen Gebiete, wie viele Korrespondenten, wahrscheinlich mit eben gemischten Gefühlen. Also traurig, dass wir diese Region verlassen, in der meine Töchter groß geworden sind. Eine Region, die unsere Heimat war in den letzten 5 Jahren. Froh, dass schon der Twitter, Facebook, du bist doch eigentlich auf der Seite von XY-Stress, etwas abnehmen wird, das schon. Das ist auf Dauer eben schon anstrengend. Ja, und schon traurig. Desillusioniert nicht, weil ich nicht irgendwie naiv hier hingekommen bin und geglaubt habe, in 5 Jahren reichen sich alle die Hand und tanzen zusammen Friedenstänze. Aber traurig, weil ich schon geglaubt habe, dass ich, pathetisch gesprochen, den Frieden hier finde. In den Menschen. Und das ist ja der Fall. Man kann ja eben Leute auf beiden Seiten treffen, die sagen, anders geht's nicht. Aber wenn man 5 Jahre lang mit Menschen sich trifft, die klüger sind als ich, die diese Region deutlich besser kennen als ich, und diese sehr klugen Menschen sagen, wir sehen nicht, ob oder zumindest wie dieser Konflikt in den nächsten Jahrzehnten gelöst werden kann, dann macht das traurig, weil ich die Menschen auf beiden Seiten so schätze und ihnen ein Leben in Frieden, nebeneinander, miteinander sehr wünsche.
Und wir sind auch traurig, dass du jetzt nicht mehr für uns berichten kannst, aber wir sind auch froh, dass du wieder zurück in den Schoß des Deutschlandfunks kommst und wir dann hier zusammenarbeiten können. Benny, alles Gute und gute Heimreise.
Dankeschön.
Ich hoffe, diese kleine Sonderfolge hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken dazu an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.